Herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich grüße Schwester Barbara auch zum heutigen Tag, zum großen Festtag. Früher gehörte zur Schule ein Stab, mit dem man sehr streng bestraft hat. Gell? Es gab für Mädchen höchstens Tatzen, bei Buben gab es auch Hosenspannes. Nicht nur erklären, was Kirgis ist. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es höchstens den Zeigestock. Die Architekten haben so einen schönen Stock, wo sie ganz vornehm zeigen und sagen, und weil sie ja hier da bauen, dann können sie auf den Plänen sagen, hier geht's lang, oder wo in Afrika die wichtigsten Stationen sind. Und wenn sie je vergessen haben, Kugelschreiber ist da vorne auch noch einer drin. Also der Schatz für einen Marschallstab. Ja, jetzt heute mal das Grundsatzthema, wozu überhaupt Kirchengeschichte. Sie haben vor sich die Blätter. Erstens, braucht noch jemand? Sie können auch hineinschreiben, was Sie brauchen. Reicht denn für einen Bibelschulkurs nicht die Bibel? Wozu braucht man denn überhaupt noch Kirchengeschichte? Was meinen Sie denn? Wenn Sie dagegen sind, hören wir gleich auf.
In der Bibel ist doch auch aufgeschrieben, was gewesen ist.
Oh ja, hochinteressante Antwort. Ja. Wer hat noch was dazu? Der Bibel ist aufgeschrieben, was Gott... Zwei Drittel der Bibel sind Erzählung, was Gott gesagt
hat. Die Erfahrungen der alten Zeit können uns heute zugutekommen.
Die Erfahrungen der alten Zeit können uns heute zugutekommen. Wir brauchen ja schon zum Verständnis der Bibel. Geschichtskenntnis. Jetzt überlegen Sie mal, im Glaubensbekenntnis, ich habe hier auch eine Frage bekommen zum Glaubensbekenntnis, wenn da steht, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Es gibt so ein Sprichwort, der kommt dazu mit der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis. Wie, was tut denn plötzlich der Pontius Pilatus? Ihm gab ein Römer. Einmal, dass ein Datum ist, dass man es festmachen kann, wann das geschehen ist. Gibt es noch eine tiefere Deutung? Bibelschülerin, gefragt. Und dann Schwester natürlich auch. Wenn Jesus sagt, ich muss in die Hände der Heiden übergeben werden. Und wenn Jesus stirbt zu einer Erlösung für die vielen, wenn über dem Kreuz Jesus steht, in welcher Sprache, dass Jesus der König der Juden ist? In Griechisch? Hebräisch? Lateinisch. Die Weltsprache damals. Wie heute Englisch, okay, gell, und so. Also, es wird zugleich unter Pontius Pilatus mit einem Stichwort angedeutet, die Weltweite dieses Vorgangs, der Kreuzigung. Aber dann muss man wissen, was tun denn die Römer plötzlich da im Heiligen Land. Muss ein bisschen was wissen von der Geschichte, dass die Römer damals Besatzungsmacht waren. Wir brauchen zum Verständnis der Bibel manche Geschichtskenntnis. Und dann werden in der Kirchengeschichte auch Erfahrungen der Christenheit weitergegeben. Sie können gleich an Schluss Römisch 5 des Platz gehen. Jesus stellt uns hinein in die Gemeinschaft seines Volkes quer durch die Jahrhunderte. Heute atemberaubend, dass wir hören, wie es den Christen in China geht. Und wir sollten viel mehr wissen, wie es den Christen im Sudan jetzt geht, wie es in Indonesien geht, weltweit. Aber es gibt nicht bloß diese Verbundenheit von Japan bis nach Los Angeles, sondern auch quer durch die Jahrhunderte. Gott hat uns auch den Augustin und den Martin Luther gegeben und den Erasmus von Rotterdam, die Zeugen Gottes quer durch die Jahrhunderte. Wir kriegen nie alles. Da ist unser Kopf auch viel zu klein. Aber Gott hat verschiedene Antennen quer durch die Jahrhunderte, wo er seine Botschaften gegeben hat. Und wir blenden viel zu viel aus, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, was Gott gewirkt hat. Jetzt zweite Frage. Wozu denn die verwirrend vielen und doch meist vergangenen Namen, Orte, Jahreszahlen? Was meinen Sie da? Bringt denn das neben dem, was wir schon zusammengetragen haben? Hat das einen Nährwert? Bringt das was? Bitte?
Trotz der vielen Namen wird das heute oft als Legende hingestellt. Und so wird es Geschichte.
Ja, dass wir wissen, dass es fest war, dass es wirklich geschehen ist. Was könnte noch sein bei den vielen Namen, die auftauchen? Die kann man ja sortieren. Die sind ja nicht bloß wie im Telefonbuch da, nach Buchstaben geordnet, sondern... Wenn Sie mal im Gesangbuch, im normalen Kirchengesangbuch stehen, im Anhang, die Verfasserinnen und Verfasser der Kirchenlieder. Da kann Ihnen bei den Kurz, wenn mal die Predigt langweilig sein sollte, was manchmal vorkommt, nicht den Eitlingen, aber, kann man hinten bei den Lebensläufen blättern. Und was kann da einem auffallen bei den vielen Namen und Zahlen? Ist Ihnen mal schon aufgefallen, wie kurz die früher gelebt haben? Der Joachim Neander, nachdem der Neandertaler genannt ist. Neandertaler war zwar viel früher, aber im Neandertal ist dieser Urmensch gefunden worden, weil der Herr Joachim Neander dort in diesem Tal bei Düsseldorf gerne seine Spaziergänge gemacht hat. Der ist kaum älter als 30 Jahre geworden, von dem die schönen Königslieder sind, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, wunderbarer König, sicher bin ich Ehrenkönig, die schönsten Lieder, also gerade 30 Jahre geworden. Und wenn wir 70 sind und schwer krank werden, denken wir, ach, so früh möchte ich nicht sterben, gell? Nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ist unser Urgroßvater, Großvater, Vater ganz plötzlich im Alter von 96 Jahren gestorben. So sind wir heute. 96, ganz plötzlich, nach Gottes unerforschlichem Ratschluss. Früher hat man gesagt, mit 35, da muss aber einer früh gehen, wenn ein in der Kirche geheißen hat, aus unserer Gemeinde ist verstorben im Alter von 62 Jahren, hat man gedacht, ja, da ist Alter gehabt. Da war nicht mehr die Hebamme dran schuld. Also, Sie merken, wir haben heute eine Zeit, die es noch nie gab, dass wir fast eine Generation dazugewonnen haben. Für Sie wichtig, als junge Leute, wenn Sie in eine christliche Versammlung hineingehen, haben Sie immer den Eindruck, da sind ja hauptsächlich alte Leute da. Weil für Sie älter als 40 schon alt ist. Nicht?
30.
Also, verstehen Sie, früher wurde man gar nicht so alt. Kann einem auffallen. Es kann einem auch ausfallen, etwa unter den Liederdichtern im Gesangbuch. Fast die Hälfte sind Schlesier. Man sagt im altlateinischen Sprichwort Silesia cantat. Schlesien singt. Schlesier sind Sänger. Und auch gar nicht so wenig Schwaben. Bei uns Schwaben ist so, was uns wichtig ist, versuchen wir in einen Reim zu bringen. Manchmal reimt sich gar nicht so besonders, aber was uns wichtig ist, wenn wir den Großeltern zur silbernen Hochzeit etwas Liebes sagen wollen, dann schreibt man ab, ihr lieben Großeltern, wir sind heute versammelt. Und sind doch nicht vergammelt, gell, und so, ob sie es gerade richtig reiten. Aber es sollte deutlich sein, es ist mir wichtig und deshalb versuche ich es in Reimform zu bringen. Sehr viele schwäbische Liederdichter. Und manche Landschaften fallen ganz aus. Da merken Sie schon etwas vom Volkscharakter. Entweder, das müssen Sie nachfragen, gab es da wenig geistliche Aufbrüche, Erweckungen? Oder sind das etwas spröde Menschen, die nicht gerne singen? Also man kann selbst aus Namen und Jahreszahlen ganz typische kirchengeschichtliche, hochaktuelle Fragen gewinnen. Wollen Sie das mal darauf ansetzen, dass wir merken, schon die Register, die in den meisten kirchengeschichtlichen Büchern sind, es gibt zwei Register, die normalerweise zu einem rechten kirchengeschichtlichen Buch gehören, nämlich ein Register von, ist mir schon mal aufgefallen, von Namen und dann von Orten, die verschiedenen Orte, wo etwas stattfindet. Denn wenn Sie mal so ein Ortsregister durchsehen, da merken Sie schon, wo gewisse Schwerpunkte vom Wirken Gottes sind. Jetzt sind wir da also in dieser Zeile die meisten Darstellungen der Kirchengeschichte enthalten. Register der erwähnten Namen, Personennamen und der erwähnten Orte. Aber zwei Hauptakteure treten bei diesen Registern überhaupt nicht auf. Die finden sich nicht. Wer sind denn die Hauptakteure in der Kirchengeschichte? Jetzt schlagen wir mal die Stellen auf. Vielleicht kommen wir da drauf, wie ich habe genannt. Matthäus 18, 7. Wenn wir schon Bibel Schulkurs sind, dann nehmen wir auch die Bibel vor. Matthäus 18. Vers 7. Da heißt es, weh, sagt Jesus, weh der Welt, der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen. Doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Abfall hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Wir mussten Abfall sortieren nach Papier und Pappe und so weiter. Wir müssen heute sagen, das zum Abfallen, Abfallen vom lebendigen Gott verführt. Wer ist mit dem großen Verführer zuerst einmal gemeint? Der Satan, der Teufel, durcheinanderbringen. Wenn selbst Jesus versucht wurde, bevor er nur ein Wunder getan hat, da trat der Versucher zu ihm. Und Jesus sagt, Matthäus 24, das ist die zweite Stelle, als die Jünger ihn fragen, wann wird das geschehen, dass du dein Reich aufrichtest? Seht zu, dass euch nicht jemand verführt. Die Kirchengeschichte ist voll von Verführungen. Eine Geschichte der Führungen, dass der Teufel versucht, Menschen von Gott abzuziehen. Keine Siegesgeschichte, sondern auch eine Geschichte der Niederlage. Also eine Akteur der Führung, was ist der andere Akteur? Darf ich die Stelle mal bitte? Jesus Christus, der lebendige Gott, aber Jesus Christus, Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage. Jesus Christus ist der Hauptakteur. Er hat die Fäden der Welt- und Kirchengeschichte noch in seiner Hand. Aber bei den Registern im Kirchengeschichtsbuch steht kein Jesus Christus und steht nicht Gott und steht nicht Teufel und Satan und Verführer. Da merken Sie schon etwas von der Not der normalen Kirchengeschichtsschreibung. Dass sie nur das vordergründige Geschehen schildern, was passiert ist, aber gar nicht die Ursache, wer dahinter steht. Denn die moderne Wissenschaft, modern ist sie so gar nicht, seit 250 Jahren, seit der sogenannten Aufklärung. In den letzten Tagen kam immer wieder Immanuel Kant gelobt, dass der Mensch aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit entflieht. Jetzt wollen wir es so tun, wie wenn es keinen Gott gäbe. Wir wollen alles erklären. Vielleicht gibt es einen, vielleicht habe ich meinem Herzen geglaubt, aber zur Wissenschaft gehört, dass ich so tue, als ob es Gott und den Teufel gleich gar nicht gibt. Da ist viel geleistet worden. Wenn Sie am Blinddarm operiert werden und der Chirurg sagen würde, ich weiß zwar nicht, ob der Blinddarm rechts oder links ist, aber Gott wird mich schon führen, dann würde ich sagen, lieb, zu dem Metzger gehe ich nicht. Der muss wissen, wo der Blinddarm sitzt und wie er den rausmacht, wie wenn es Gott nicht geht. Gut, wenn er dazu ihn noch betet, aber wenn ein Architekt sagt, naja, ob das Ding stehen wird, aber Gott wird es schon zusammenhalten, da wird nicht mal das Gutehaus Eitlingen dem einen Auftrag geben. Der muss schaffen, wie wenn es Gott nicht gäbe. Da ist sehr viel erreicht worden bei der modernen Wissenschaft. Aber man hat auch dann plötzlich sich daran gewöhnt, mit dieser Scheuklappe zu leben. Dann rechnen wir gleich gar nicht mehr mit Gott. Den brauchen wir gar nicht. Und das merken Sie bis hinein in die Darstellungen der Kirchengeschichtsbücher, da handelt bloß noch Menschen. Dass da Gott Menschen beruft, durch Menschen wirkt, dass der Versucher Menschen von Gott abzieht. Die eigentlichen Akteure tauchen in den normalen Darstellungen der Kirchengeschichte nicht auf. Aber wenn wir jetzt also diese ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, das ist schon interessant, dass es Kirchengeschichte heißt. Vielleicht geht es gar nicht immer um die Kirche, die Organisation. Deshalb die Frage, könnte es einen besseren, zutreffenderen Begriff geben für das, was wir sagen, die Geschichte Gottes mit seinen Leuten? Gemeinde Gottesgeschichte, Christentumsgeschichte, das Reich Gottes und seine Widersacher. Überlegen Sie mal, Sie können auf 10, 12 Begriffe kommen. Für das, was wir eigentlich meinen. Das Wirken Gottes an seinem Volk, an seiner Gemeinde. Der Sieg Jesu über seine Widersacher quer durch 2000 Jahre. Ein Professor Hermelink hat nach 1945 über die Kirchengeschichte Württembergs geschrieben, das Reich Gottes in Württemberg. Das war ein schöner Titel. Also nicht einfach Kirchengeschichte, sondern wo etwas vom Wirken Gottes deutlich wird, der immer auch den Widersacher besiegen muss. Nächste Zeile. Kann man denn unparteilich, also streng sachlich, darstellen, wie es der Christenheit in den zurückliegenden 2000 Jahren gegangen ist? Ich bin fest überzeugt, es geht gar nicht. Man muss immer eine Auswahl treffen. Ob sind die ganz kleinen Ereignisse viel typischer, viel bezeichnender als die großen Vorgänge. Aber ich muss eine Auswahl treffen. Was will ich denn, wenn ich jetzt auch eine vierbändige Geschichte des Wirkens Gottes mit seinem Volk darstellen will? Was will ich da denn aufnehmen auf den 2000 Seiten? Was ist noch eine Möglichkeit, dass ich je nach meinem Geschmack, wo mir eine Gestalt, ein Vorgang gefällt, imponiert. Jeder von uns hat einen verschiedenen Geschmack. Dass ich da auswähle. Deshalb gibt es gewaltige Unterschiede in den Darstellungen der Christentums, der Reich Gottes Geschichte. Ihr habt gesagt, das Reich Gottes in Württemberg. Auch eine Kirchengeschichtsdarstellung. Andere kann schreiben, das Reich Gottes in Bayern. Nächste sagt, was heißt Bayern? Franken ist wichtig, Bayern natürlich, das Königreich Bayern. Franken ist viel wichtiger als Bayern, das was Oberbayern noch ist, das ist. Ich muss eine Auswahl treffen nach Regionen. Viele unserer europäischen und deutschen Kirchengeschichtsbücher sind höchst parteilich. Wenn Sie da was erfahren wollen über die Geschichte des Christentums in China oder in Indien, was vielleicht schon begonnen hat mit dem Apostel Thomas, erfahren Sie nichts. Kommt das Europäische. Und wir wissen doch gar nicht, was selbst in 250 Jahren Kirchengeschichte in Amerika geschehen ist, in den USA. Was für Bewegung. Great Awakening oder John Edwards, die wieder zurückgeschlagen hat nach Europa um 1800. Die meisten Kirchengeschichten sind Auswahl, begrenzt, parteilich, je nach Geschmack oder auf eine Region bezogen oder auf eine gewisse Zeit. Als ich noch studiert habe, gut, ist jetzt auch schon lange her, hat man gesagt, Kirchengeschichte 1, das Altertum, so etwa bis zur Germanenbekehrung, 718. Dann kommt die Kirchengeschichte 2, die geht bis zur Reformationszeit. Kirchengeschichte 3 geht von der Reformation bis zur Aufklärung. Und Kirchengeschichte 4 ist Neuzeit. Aber seitdem ich studiert habe, sind schon 50 Jahre vergangen. Die Neuzeit wird immer größer. Jetzt müssen wir bald, da sehen Sie, Kirchengeschichte 5 anfangen, weil die Zeit weitergeht. Schon die Einteilung in Neuzeit, die Professoren haben immer gesagt, ich weiß nicht, wie ich mit dem Stoff fertig werden soll. Von 1750 angefangen bis heute. Es wäre schon viel, wenn ich nach 1945 bis heute das abdecken wollte. Also es ist ganz schwierig, wo ich die Auswahl treffe. Deshalb gibt es bei den Professoren, Spezialisten für Kirchengeschichte 1 und da noch untergeteilten Archäologen und wirklich die Altertumsgeschichte, mittelalterliche Kirchengeschichte, Auswahl. Und deshalb trösten Sie sich, wenn Sie nicht alles wissen von der Kirchengeschichte, schon sehr gut, wenn Sie typisch bezeichnende Vorgänge aus der Kirchengeschichte wissen, weil sie etwas vom Handeln Gottes erfahren. Einer der großen Pietisten am Anfang des Pietismus, der Gottfried Arnold, von dem das schöne Lied stammt, O Durchbrecher aller Bande, der hat ein großes kirchengeschichtliches Werk geschrieben, das hieß Unparteiliche Kirchen- und Ketzergeschichte. Weil er gesagt hat, die Männer und Frauen, die oft als Ketzer dargestellt werden, waren die eigentlichen Werkzeuge Gottes. In der katholischen Kirchengeschichtsschreibung wird natürlich Luther als ein furchtbarer Ketzer dargestellt. Nicht? Und wenn einer Hochkirchliche sagt, der Stehner, der Anfang Pietismus, das war ein Spinner, gell? Und Arnold hat gesagt, jetzt möchte ich mal diese besonderen Gestalten, die sonst immer so ein bisschen auf die Seite gestellt werden, als Ketzer, als Spinner, als Außenseiter, mich darstellen, unparteilich, mal wirklich zeigen, was das für Leute waren, durch die Gott gewirkt hat. Es ist schwierig, wirklich, unparteilich, rein sachlich Kirchengeschichte darzustellen. Und deshalb dürfen Sie manchmal, wenn Sie in einen interessanten Kirchengeschichtsvortrag hineingehen oder ein Kirchengeschichtsbuch nehmen, auch lächeln und sagen, ja, ich sehe die Sache ein bisschen anders an. Ich werde sie ein bisschen anders. Oder da möchte ich gerne noch ein bisschen nachforschen, wie das wirklich war. Etwa, wenn immer wieder gesagt wird, der bornierte Pietismus in Württemberg, der die Kehrwoche eingeführt hat. Wenn Sie überhaupt wissen, was Kehrwoche ist. Der pedantisch auf Sauberkeit ausgeht. Da kommt der Herr Dr. Gerhard Rath von Degerloch und sagt, die Kehrwoche von Pietismus, die hat Graf Eberhard in Bad um 1400 eingeführt. So. Aber alle haben es nachgetragen, als ob der Pietismus hauptsächlich darauf aus ist, dass Franz Rinnstein am Samstag gekehrt wird und die Treppe gespäht wird oder sowas. Das ist der Anliegen Pietismus. Glauben Sie nicht, alles lächeln Sie manchmal drüber und forschen Sie genauer nach. Oder nehmen Sie zwei unterschiedliche Darstellungen zum selben Vorgang. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir ein bisschen weitergehen. Römisch 1. Die Geschichte der Christenheit, Sie merken, ich spreche nicht von Kirchengeschichte, sondern die Geschichte nicht des Christentums, ist auch schon wieder zu organisatorisch. Ich spreche gern von der Christenheit. Die, die Jesus Christus als Herrn angerufen hat. Ist aufregender und verwirrender als fast jeder Kriminalroman. Ich möchte es nicht so pauschal sagen, es gibt vielleicht einen Kriminalroman, der noch interessanter ist. Aber ich schaffe gerade an einer bestimmten Stelle in Korntal auf unserem alten Friedhof sind sehr viele wichtige Missionare aus der Weltmissionsbewegung bestattet. Darunter auch der Johannes Rebmann. Und ich habe zufällig im Traubuch der evangelischen Brüdergemeinde Korntal nachgeschlagen, dass das Register, wo offiziell eingetragen wurde, wer getraut wurde. Weil ich nachgeforscht habe bei dem Peter Ustinov. Jetzt weiß ich nicht, waren Sie den Mutterfilm zufällig drin? Also der den Friedrich den Weißen gespielt hat, ist der Peter Ustinov. Großer Schauspieler, Schriftsteller. Und sein Großvater, Baron Plato Dustinov, ist in Korntal getraut worden. Da habe ich nachgeschaut. Sein Urgroßvater war ein Basler Missionar. Und er war ursprünglich orthodox gewesen, ist dann zum evangelischen Glauben über die lange Geschichte. Und in diesem Trauungsbuch sehe ich plötzlich, da steht ja auch Johannes Rebmann drin. Rebmann war einer der ganz großen Missionare, auch in Korntal beerdigt, der als erster Weißer den Kilimanjaro in Afrika entdeckt, ist falsch, als erster gesehen hat. Die Afrikaner haben auch gewusst, dass da ein Schneeberg ist unterm Äquator. Und da steht drin, Trauung von Johannes Rebmann, Missionär, mit Luise, geborener Deubler. Ach, jetzt bin ich auf der Spur Deubler. In Gerlingen gab es die Schulmeisterfamilie Deubler. Die Gerlinger haben sehr viel für die Mission getan. Und vor ein paar Wochen war ein großes Rebmann-Festival in der Stadthalle von Gerlingen. Und seitdem haben alle Gerlinger ein Loch in ihrer Bluse oder im Hemd, weil sie sich so 5 Stunden lang auf den Rücken gewirkt haben. Was sie für tolle Leute sind. Mit Völkerverständigung und Mission. Und so. War auch wirklich toll. Der Schulmeister Däubler, von dem sind 3 Söhne in die Basler Mission gegangen, China, Indien, Afrika, und 2 Töchter, darunter auch die jüngste, die Luise, wurden Missionarsfrauen. Also 5 Kinder in der Mission. Und die Luise, da hat der Pfarrer Staudt von Korntal gesagt, der Missionar Kammerer, der jetzt 3 Jahre in Indien ist, der hat sich bewährt und der hat nach Basel geschrieben und der braucht eine Frau. Luise, du wärst die Richtige. Da gab es kein Bild von dem, wie der aussieht. Aber du, wenn 2 Rechte zusammenkommen, ist gut. Die Luise hat gesagt, gut, ich gehe. Und also 4 Wochen ist sie nach Indien. Und wie sie ankommt, war ihr Bräutigam schon tot. Der war an Malaria gestorben. Naja, haben gesagt, wir haben hier in Mangalore, in der Töchteranstalt, da hat man so eine Schule aufgebaut, ein Heim für Mädchen, da können wir nicht brauchen. Und die Luise hat da geschafft, Unterricht halten, hat sie von ihrem Vater gewusst, wie man das macht, und sie war eine patente junge Frau. Und da war der Missionar Fink, dem war die Frau gestorben. Und er gedacht hat, die Luise wäre doch auch nicht schlecht, und hat die geheiratet. Aber er war ein bisschen kränklich schon durch die Strapazen der Tropen. So hat es geheißen, Luise, jetzt müssen wir bald wieder nach Europa zum Erholungsurlaub. Schon nach 2,5 Jahren ist also Luise wieder auf dem Schiff Europa zugeeilt durch den Suezkanal. Und im Adriatischen Meer bei Korfu ist der Missionar Fink eingegangen zu seines Herrn Freude. Und dem Meer übergeben worden, und jetzt stand die Luise wieder da. Der erste Bräutigam, den hat sie nicht geheiratet, der war schon tot. Und der zweite, den sie kurz hatte, den Missionar Fink, ist gestorben und ist hier angekommen. Und da hat der alte Missionar Rebmann, der hier zitternd vor Alter gewohnt hat, gesagt, ich brauche auch eine Lebensgefährtin, meine Frau ist schon gestorben, Luise, würdest du mich heiraten? Dann hat sie den geheiratet und 3 Monate später ist der Rebmann gestorben. Also, so viele Tote gibt es kaum im Kriminalroman. Also deshalb sage ich, Kirchengeschichte ist interessanter fast als jeder Kriminalroman, wenn man im Detail, bloß so in einer Geschichte von der Luise Däubler, merken Sie etwas, wie viele Opfer gebracht werden mussten, wie strapazenreich wie das war. Also, Schwester Dorik war dabei, als ich versucht habe, die Anfänge der Karmelmission zu erklären. Ihr habt erzählt von dem einen großen Fachwerkhaus in Lehrenberg, in dem die Familie Josenhans mit 19 Kindern gewohnt hat, und die Familie Hoffmann. Der Hoffmann war der Gründer von Kornhaus. Ein Haus, das heute noch zu sehen ist, ein schönes Fachwerkhaus in Lehrenberg, kommt eine gesunde Linie, da kommt heraus der Dr. Wilhelm Hoffmann, der vorherrschende Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der Gründer von Korntal, mit all den diakonischen, pädagogischen Einrichtungen. Der Sohn war Basler Missionsdirektor, der Wilhelm Hoffmann, nachher Generalsuperintendent und Hofprediger in Berlin, mit all den vielen Impulsen für Gustav Adolf Werk, Jerusalem-Verein. Er stand etwa 50 Vereinen, christlichen Vereinen vor. Manchmal hat er 3 Vereine zugleich tagen lassen, die Gremien. Und er hat ein großes Haus gehabt am Mobijou-Park in Berlin und ist von einem Gremium zum anderen geschritten, hat immer wieder die Impulse gegeben, dass die weiterschaffen sollen, diskutieren schön und dann immer der Zeit gespart und hat 3 Gremien zugleich tagen lassen. Genial, ne? Aber aus dem Haus kam auch heraus, dann sei Nachfolger Josef Josenhans, großer Missionsdirektor in Basel. Aber es kam auch heraus, der Christoph Hoffmann, der nachher die Tempelgesellschaft gegründet hat, den deutschen Tempel in Jerusalem, viele Leute verführt hat dazu, dass sie nach Palästina auswandern, und dann ein ganz platter Rationalist wurde, der nicht mehr an Jesus Christus als Erlöser glaubte, dem die Bibel nicht mehr wichtig war, nicht die Dreieinigkeit. Von dem gab es dann eine Abspaltung von Freunden, die haben den evangelischen Reichsbrüderbund gegründet, was wir heute in Württemberg den Brüderbund haben, gehört zu dieser Sammlung Brüderbund, und von diesem Reichsbrüderbund gab es dann die Karmelmission. Eine dauernde Trennung, Abspaltung, Impulse. Das kriegt man kaum im Kopf klar, was da alles passiert ist. Das ist wie, also, wie bei einem Kriminalroman, wo man am Schluss gucken muss, wie ist denn ausgegangen. Ach so, das, die Karmelmission, da ist ja alles gut geworden. Gell? Ende gut, alles gut. Deshalb sage ich, die Geschichte der Christenheit ist aufregender und verwirrender als jeder Kriminalroman. Fast jeder. Haben Sie noch Kraft? Packen wir mal als Zweite noch an. Die Geschichte der Christenheit, aber Ich bitte Sie, Sie fragen dazwischen, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Nicht? Die Geschichte der Christenheit ist ein Gruselkabinett abschreckendster Torheiten. Es ist gut, diese Dummheiten zur Kenntnis zu nehmen, damit sie nicht wieder und wieder aufs Neue begangen werden oder dass Menschen nicht immer wieder darauf hereinfallen müssen. Kirchengeschichte ist eine Warnbake. Pass auf, Gefahrenstelle. Viele Dummheiten müssen nicht immer wieder geschehen, wenn man ein bisschen Kirchengeschichte studieren würde. Nehmen wir mal gerade das Kleingedruckte am Schluss. Das können wir vielleicht am deutlichsten machen. Nicht alles, was gut gemeint ist, ist wirklich auch gut. Quer durch die Geschichte der Christenheit gab es immer wieder das, es ist doch evangelistisch, es ist doch missionarisch, wenn wir es nicht so arg fromm machen. Wenn wir nicht so viel von Jesus erzählen, sondern wenn wir nur sagen, uns geht es darum, das Gute zu wirken. Die Menschen sind ja fürs Gute, das Edle. Zu einem meiner Söhne, der Pfarrer ist, kam Kirchengemeinderat, Sie wissen es da hinten schon, und hat gesagt, Sie sprechen immer so viel von Jesus, das ist gut wegen uns Russlanddeutschen, aber sonst genügt es doch, wenn wir von Gott reden. Reden Sie doch nicht so viel von Jesus, das ist so bigott, das ist so arg fromm. Das hat es quer durch die Kirchengeschichte gegeben. Wir sind missionarischer, wenn wir nicht so viel von Hölle und Verlorenheit und Glaube und Rettung und Jesus reden, sondern wenn wir sehr viel Musik machen und sagen, ist schön, Halleluja, ich komme zu dir, möglichst wenig Inhalte, sondern möglichst viel Stimmung. Das war immer ein Fehlschlag. Also wenn man Kirchengeschichte ist, oder zum Beispiel, ich habe es noch erlebt, wie im Jahr 41 das begonnen hat, dass man gemunkelt hat, da in Grafeneck bei Münzingen werden Geisteskranke vergast und verbrannt. Die werden in grauen Omnibussen in Stetten und Mariaberg und in Bethel und wo so Anstalten waren, abgeholt und nach Grafeneck gebracht und vernichtet. Da gab es genug Christen, die nicht gesagt haben, na, das ist ja furchtbar, sondern gab Christen, die gesagt haben, ha ja, der Hitler hat doch recht, jetzt wo es so viele Verwundete gibt, ist doch eigentlich besser, wenn diese unnütze Esser, die Geisteskranken, bald erlöst werden und wir die Betten frei haben für Verwundete im Krieg. Doch viel besser für die armen Verwundeten und Amputierten und vielleicht sind die geistig Behinderten doch froh, wenn sie bald durch den Kamin gehen dürfen. Nicht alles, was gut gemeint ist, wir finden es für Edle, fürs Gute, für Schön. Ist doch schön, wenn die bald erlöst werden. Nein, ist Mord. Aber Sie können die Beispiele quer durch die Kirchengeschichte immer wieder sehen. Die taugen auf. Weil es so nahe liegt, weil es menschlich ist. Im Konfirmandenunterricht in Schorndorf, als wir auf Abtreibung zu sprechen kamen, hat eine von den netten Konfirmandinnen gesagt, hatte ich doch besser, so ein Kind wird gar nicht geboren, als dass es nachher vielleicht eine unglückliche Kindheit hat. Ja, wenn ich das vorher wissen würde, ob es eine unglückliche Kindheit hat oder nicht. Gell? Aber das ist so menschlich naheliegend, so das Gut gemeint, als das Gute getarnt, aber Schmott. Also man kann aus der Kirchengeschichte lernen, es ist ein Gruselkabinett abschreckendster Torheiten. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause und machen halt beim Gruselkabinett nachher weiter. Das heißt, ich habe 2 Fragen bekommen, mit denen machen wir eine gewisse Erholung. Nach 5 Minuten Pause machen wir mit denen weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie jetzt schon Fragen haben, kommen Sie auf mich zu, dann können wir es noch gleich anschließen.
Wer hat das heutige Glaubensbekenntnis formuliert? Auch ganz speziell, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgefahren in die Hölle. Frage ist angeschlossen, Jesus wurde durch einen Felsen Grab gelegt, aber die Frage, wer hat das Glaubensbekenntnis formuliert? Ich glaube an Gott, den Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und Erde und an Jesus Christus. Das ist etwa ums Jahr 200. Das als Information. Gegen alle Abspaltungen, Irrlehren hat damals die Christenheit gesagt, einmal, wir machen ein Glaubensbekenntnis, das ist die Marschroute, das ist uns wichtig. Und wir setzen das Bischofsamt ein. Es muss überall einen geben, der sagt, so stimmt's oder so nicht und kann den anderen rausschmeißen. Es muss einen Oberaufseher geben, so wie es auch in einer Diakonissenmutterhaus eine Oberin gibt. Also die Idee hatten früher schon mal gehabt. Es braucht einen oder eine, die sagt, wo es lang geht. Aber im Glaubensbekenntnis hat man ja nicht aus dem hohlen Bauch zusammengefügt, sondern, jetzt schlage ich bitte auf 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, große Auferstehungskapitel. Ab Vers 3. 1. Korinther 15, ab Vers 3. Paulus sagt, als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Das ist damals schon festgestanden. Nicht? Doppelpunkt. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, gemäß der Schrift, nach der Schrift, so wie es schon die Propheten im Alten Testament vorhergesagt haben. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, so wie es die Schrift sagt. Also, Sie merken hier, dieser Teil im christlichen Bekenntnis, im sogenannten apostolischen Bekenntnis, ist schon in der Bibel enthalten. Das war Urbekenntnis der Christen. Und wir dürfen uns nicht dran stoßen, das steckt ja in der Frage drin, die ich bekommen habe, Jesus wurde doch in ein Felsengrab gelegt, aber es war eben auch ein Grab. Begraben heißt nicht 2,40 Meter in die Erde. Das kann auch, wie der Lazarus war auch in einen Felsen gehauen, ein Felsengrab, aber da war Bestattung, da war Zug. Und wenn Jesus sagt, öffne das Grab, dann sagt die Martha, oh, das geht nicht, der ist schon 4 Tage bestattet, er stinkt schon, gell? Also der ist schon Verwesung übergegangen. Auch richtig begraben. Also es kommt nicht auf die Art des Grabes an, sondern dass er wurde begraben aufgrund von dem, was die Bibel schon als Wichtiges herausstellt, ist das Glaubensbekenntnis formuliert worden. Glauben Sie einfach so, nicht? Dass ich das so sage. Keine Fragen dazu.
Versteht's doch.
Bitte?
Versteht's doch.
Ja, eben. Also, das zum Glaubensbekenntnis, das hat sich durchgehalten, das mit dem Bischofsamt ist immer ein bisschen fragwürdig. Man muss dann die rechten Leute haben als Oberinnen und Bischöfe und so. Das ist, muss vom Geist Gottes auch gewirkt sein. Erste Frage war, wann und durch wen wurde die Zählung der 10 Gebote geändert? Da kommen wir jetzt schon wieder bald zu unserem Thema zurück. Martin Luther war von Gott gebraucht, nicht bloß als einer, der die alte Kirche wieder neu belebt hat, der die Bibel zur Geltung gebracht hat, sondern der unser ganzes deutsches Volk wesentlich verändert hat, unsere deutsche Schriftsprache geht auf Luther zurück. Vorher hat man ganz stark die Dialekte gesprochen. Durch die Bibelübersetzung von Luther ist die deutsche Schriftsprache geprägt worden in all ihrer Schönheit, in ihrem ganzen Klang, in dem kursächsischen Offizialstil, den dann Luther benutzt hat. Aber Luther hat dann auch sehr eigenmächtig manche Dinge gemacht, als er auf der Wartburg war, um nicht totgeschlagen zu werden, er war ja als vogelfrei erklärt durch den Kaiser, haben in der Zwischenzeit seine Freunde in Wittenberg die Augen zertrümmert und die Altäre zusammengeschlagen, weil sie endlich das Wort Gottes ernst nehmen wollten. Ähnlich gab es auch in Urach, Bad Urach, einen Götzentag, im Ulmer Münster einen Bildersturm. In Ulm wurden 60 Altäre klein gehackt, zwei Orgeln mit Seilen befestigt, durch Pferde heruntergezogen, die alten Christophorus-Figuren abgekratzt, wo sie gemalt waren. Denn man wollte die Bibel ernst nehmen. Schlage auf, 2. Mose 20. 2. Mose 20. Die 10 Gebote. 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten und aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erde ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Und da haben sie gesagt, hier steht, wir sollen kein Bild haben. Und wir wollen endlich mal die Bibel ernst nehmen, also hackt die Altäre kaputt und die heiligen Figuren und kratzt die Bilder ab. Wir wollen keine Bilder haben. Bis heute in den reformierten Kirchen werden Sie kein Bild sehen, bloß die 10 Gebote. Und da ist der Luther von seinem sicheren Versteck der Wartburg herunter nach Wittenberg und hat gesagt, sei ihr denn verrückt geworden. Lest doch mal wirklich die Bibel, was da steht. Sonst kein Bildesmaß, geht doch weiter. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Steht doch nicht drin, dass man kein Bild in der Kirche haben darf. Sondern erst wenn ich sage, oh lieber Antonius, hilf mir. Oder einen Fisch hinmache, so war eine Fischfigur, war bei den Philistern die Götterfigur, nicht? In manchen neuen Gemeindehäusern wird der Regenbogen angebetet, wie wenn das die heilige Offenbarung Gottes wäre. Gell? Diene ihm. Und dadurch, damit kein Missverständnis entsteht, dieses Gebot einfach bei den 10 Geboten, wie es unsere Konfirmanden lernen, ausgelassen. Das ist natürlich ein bisschen kühn. Wir haben Konfirmandenunterricht, Katechismus nicht gelernt. Du sollst dir kein Bildnis machen. So, das 2. Gebot heißt dann gleich, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht vergeblich führen, nicht missbrauchen. Aber da man von den 10 Geboten gesprochen hat, hat er gesagt, dann machen wir aus dem 10. Gebot 2, so teilen es auf. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Machen wir ein 9. und 10. Gebot aus dem, was eigentlich ein Gebot war. Nächte Haus, Nächte Mag, Esel, Ochsen. Also das war eine kühne Entscheidung von Martin Luther. In der reformierten Kirche wird anders gezählt. Also durch Martin Luther aus verständlichen Gründen wurde geändert. Aber Martin Luther hat noch manches andere kühne gemacht. Etwas, was heute uns peinlich ist, worauf die Nationalsozialisten unter Hitler sich berufen haben. Man darf denken, die Juden verfolgen. Luther hat gehofft, dass durch die Reformation endlich Israel zurückfindet, wenn der Erlöser aus Zion kommt. Jetzt müssen doch auch die Juden aufwachen und merken, was sie an Jesus haben. Und nachdem die bei ihrem Judentum geblieben sind, bei der Ablehnung von Jesus, ist Luther menschlich verständlich dazu gekommen, dass er gesagt hat, zündet ihre Synagogen an, verfolgt sie. Die Nationalsozialisten haben sich darauf berufen, das soll euer frommer Luther machen. Also, sie merken, es ist nicht alles, was verständlich ist oder was vielleicht gut gemeint, das war nicht einmal gut gemeint, ist wirklich gut. Es gibt sehr viel im Gruselkabinett der Kirchengeschichte, Dinge, wo man aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Dummheit hineingehen. Jetzt können wir bei allem weitermachen, aber lassen Sie mich auch das zweite nehmen, Versuchung von falschen Koalitionen. Wird uns erzählt in der Apostelgeschichte 17, 18, 19, 20, wie der Apostel Paulus nach Ephesus kommt und da in einen Streit kommt mit den Gold- und Silberschmieden, mit dem Demetrius und seiner Goldschmiedegewerkschaft. Was haben denn die hergestellt? Ja, die Diana-Tempel. Man hat das in Ephesus ausgegraben, man hat lang gemeint, der gibt es gar nicht. Doch, natürlich gibt es den bisschen außerhalb vom heutigen Ephesus. Also Apostelgeschichte 19 steht diese Geschichte. Denn die Goldschmiede haben die kleinen Tempel hergestellt und natürlich auch die Figuren, die es bis heute in Kusharasi, da unten in Ephesus gibt, nämlich die Artemis von Ephesus, das war die göttliche Majestät. Apostelgeschichte 19, Vers 27. Es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu raten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und zudem ihre göttliche Majestät untergehen. Und nachher Vers 35, der Kanzler beruhigt ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist. Eine sehr züchtig dargestellte Figur mit etwa 100 Brüsten. Fruchtbarkeitssymbol, das was im Baalskult die Astarte war, ist dieser Baalskult, dieser Sexkult ist in Ephesus als Religion gehandelt worden. Und die Christen, die ersten Christen oder Paulus haben gesagt, nein, der Goldschmied Demetrius hat gewusst, wenn der Paulus den einzig wahren Gott verkündigt, dann können wir unsere Diana vergessen, dann machen wir kein Geschäft mehr. Später hat man gesagt, also schlecht ist doch gar nicht, wenn man auch eine weibliche Gottheit hat. Gott der Vater, Jesus der Sohn. Aber in allen großen Religionen spielt doch die Muttergottheit eine Rolle. Wie manche von den modernen Pfarrern sagen zu Beginn vom Gottesdienst, im Namen Gottes des Vaters, der auch unsere Mutter ist. Wir brauchen doch eine Muttergottheit. Und da haben sie einfach so um 300 plötzlich die Sage aufgebracht, dass in Ephesus die Mutter von Jesus, die Maria, gelebt hat, zusammen mit dem Johannes. Und seitdem ist der Marienkult der katholischen Kirche neu wieder aufgeblüht in Ephesus. Wir brauchen eine Muttergottheit. Viele Leute beten lieber zu Maria als zu Jesus. Die versteht ihn besser. Wie meine Mama. So naheliegend. Aber es ist der Beginn dessen, was man im Fachausdruck Synkretismus sagt. Religionsvermischung. Quer durch die Kirchengeschichte gab es die Religionsvermischung. Wie viele Christen sind zum Beispiel drauf hereingefallen, wenn Hitler schon sehr früh in seinen Reden gesagt hat, die Vorsehung hat mich zum Kanzler Deutschlands bestimmt. Wie weiter der Krieg ging, hat er vom Allmächtigen gesprochen. Da sind Christen drauf reingefallen, als ob der Hitler plötzlich ein frommer Mann wäre. Dabei im Glaubensbekenntnis heißt es eben nicht bloß, ich glaube an den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels, sondern auch an Jesus Christus. Wäre undenkbar gewesen, dass Hitler von Jesus gesprochen hätte. Deshalb ist Glaubensbekenntnis eine Hilfe, dass wir den Synkretismus, die Religionsvermischung, der Nationalsozialismus im Christentum war eigentlich unvereinbar. Man hätte es merken müssen. Oder wenn heute gesagt wird, es müssen doch die drei großen Religionen, die auf Abraham zurückgehen, zusammenarbeiten. In unserer Welt, in der so viel Gottlosigkeit ist, müssen wir doch zusammenstehen, die wir irgendwie noch an einen Gott glauben. Die Juden glauben an den Gott Abrahams und der Islam glaubt Gott Abrahams und die Christen. Die Muslime sind nicht so dumm, die sagen, okay, wenn ihr das meint, dann werden doch alle gleich Muslime. Mohammed hat um 700 gelebt, das letzte kommt es fest, also dann werden doch alle Muslime. Nein, die passen nicht zusammen. Wenn der Islam bestreitet, dass der am Kreuz gestorben ist, wirklich der Sohn Gottes war, dann passt nicht zusammen. Wir können doch nicht einfach so lange abschmirgeln und dran rumhaben, bis alles zusammenpasst. Aufpassen, die Kirchengeschichte, ein Gruselkabinett, oft von hochgeistreichen Dingen. Aber Gefahr, dass nicht aufs neue Dummheiten begangen werden. Jetzt habe ich doch noch Lust, das erste auch, was da kleingedruckt ist, anzusprechen. Immer wieder gab und gibt es das Missverständnis, das Reich Gottes sei ein weltlich-irdisches Reich. Wann spricht Jesus ganz deutlich, anschaulich vom Reich Gottes? Das Himmelreich oder das Reich Gottes ist gleich in den Gleichnissen. Matthäus 13, das Himmelreich. Es geht Jesus um das Reich. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist was Wichtiges. Aber da müssen wir gleich dazu nehmen, als Jesus vor Pilatus steht, dem vorher erwähnten, fragt er Pilatus, bist du wirklich ein König? Und Jesus sagt, wie ist das mit seinem Reich, mein Reich? Nicht von dieser Welt. Ich habe nicht ein weltliches Reich, sonst würden meine Diener für mich kämpfen. Nun ist mein Reich nicht von dieser Welt, nicht nach der Art dieser Welt. Und deshalb, die Kirchengeschichte ist voll mit Missverständnissen, dass Leute gemeint haben, im Gegensatz zu Jesus, das Reich Gottes ist etwas, das wir mit dem Schwert machen können. Als der Konstantin, der Kaiser Konstantin, 321, das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat. Mein römisches Reich hat als, das römische Reich ging um die ganze Mittelmeerwelt. Er hat damals residiert in Trier, bei uns in Deutschland. Da war Kaisersitz. Aber wenn Sie Asterix und Obelix lesen, wissen Sie, wie weit das römische Reich ging. Gell? Bloß das kleine Dorf in Gallien hat nicht ganz zugehört, aber so ist alles ein römisches Reich. Und der Konstantin hat gesagt, ab heute ist das Christentum die Staatsreligion und alle anderen, das Judentum wird gerade noch geduldet, die anderen Kulte, Mithraskult und was es gibt, wird nicht mehr geduldet. Wird mit Feuer und Schwert ausgelöscht. Gewaltiges Missverständnis, unter dem wir bis heute leiden. Jeder anständige Mensch zahlt seine Kirchensteuer, ist Mitglied bei dem Verein Kirche. Das Geld war damals, wird von oben herunter befohlen. Oder die Kreuzzüge. Wir wollen mit den deutschen und italienischen, französischen Rittern Jerusalem erobern und Jerusalem wieder zum Mittelpunkt machen. und haben abgeschlachtet, was sich ihnen wegstellte, gar nicht bloß die Muslime, sondern auch manche Christen, die einen Turban getragen haben, da in Kleinasien, furchtbar, mit dem Schwert gemeint, obwohl Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, nicht nach der Art dieser Welt. Und wenn Adolf Hitler dann seine Bestrebung das Dritte Reich genannt hat, dann wollte er auch die Christen fangen, weil die bei dem Begriff vom Reich ansprechbar waren. Ah, jetzt kommt endlich das Reich Gottes. Also, ich will bloß ein paar Beispiele andeuten, dass die Kirchen, die die Geschichte der Christenheit im Gruselkabinett von abschreckendsten Torheiten oder Missbräuchen, Missverständnissen war. Und wir sollen aus dieser Geschichte lernen und einfühlsam werden. Nicht alles glauben, was uns geboten wird. Römisch 3, wenn Sie noch Kraft haben, atmen Sie einmal tief durch, damit der letzte Sauerstoff noch in Ihre Lungen hineingeht. Die Geschichte der Christenheit ist auch ein Bilderbuch davon, ein anschauliches Bilderbuch, dass Christus Jesus alle Macht auf Erden gegeben ist und dass er bei den Seinen ist alle Tage. Als ich als kleiner Bub im Jahr 41 eingeladen wurde in eine Jungschar, da waren wir 7 Leute. Ich bewundere heute noch diesen Jugendreferenten Gottlieb Schunter, dass er durchgehalten hat. Einen Jugendkreis gab es nicht mehr, weil die alle in der Hitlerjugend sein mussten, war verboten, evangelische Jugendarbeit. Wir 7 Leute. Und nach 1945 hat Jesus noch einmal die Tore weit aufgemacht, da ist die Jugendarbeit aufgeblüht. Der Evangelist Wilhelm Busch hat gesagt, wir sind die einzigen noch, die was auf die Theke zu stellen haben, die was Glaubwürdiges zu vertreten haben. Und aus den 7, die in der Jungschar waren, das ist der Gerd Hummel, der ist heute Bischof in Georgien, ein bisschen liberal, aber immerhin Bischof. Der Konrad Ziegler, der Brüderbruder in Bethel, der leitende Bruder von den Bethler Diakonen. Dann der liebe Freund Horst Wagner, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Indianer Pioniermission, sein Bruder christlicher Oberbäcker von Stuttgart, mein Bruder Kurt als Manager, Evangelist unter Managern, mein Bruder Albrecht schon verstorben als Jurist und ich. Gott hat uns ein paar Leute benutzt, dass er wieder was mit anfangen konnte. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, welches ist das kleinste unter allen Samen, aber wenn es aufgeht, wird ein Baum drauf und die Vögel unter dem Himmel suchen Zuflucht unter seinen Zweigen. Das können Sie in der Kirchengeschichte immer wieder beobachten, wenn man denkt, es ist aus, vorbei. Man kann den Laden dicht machen, es lohnt sich nicht mehr. Macht Gott was draus. Ich habe vorher von Rebmann erzählt. Er ist zusammen mit dem Missionar Ludwig Krapf, der ist auch in Kornwall beerdigt, in Ostafrika gewesen. Beinahe 5 Jahrzehnte. Krapf konnte in 5 Jahrzehnten nicht einen Einheimischen taufen und der Rebmann hat einen getauft, einen verkrüppelten Afrikaner. Vielleicht den könnte ich umsonst. Und heute, nach 150 Jahren, sagt die ostafrikanische Erweckungsbewegung, etwa die größte Aufbruch, den es in der Christenheit gibt, in Tansania, Kenia, Ruanda, Burundi, angefangen hat es mit Rebmann und Graf, wo wir gar keine Verbindungslinie sehen, kein Verbindungsstück. Da hat Gott ein Verbindungsstück geschaffen, dass da irgendwas aufgegangen ist, von dem man gar nicht wusste, was ich eigentlich bin. Da war doch gar kein Getaufter, von dem Verkrüppelten ging es nicht aus. 1. Korinther 15, wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, solange der Herr Jesus dabei ist, in dem Herrn. Ein kirchengeschichtliches, anschauliches Beispiel. Und zwar wirkt unser Herr Jesus meist durch einzelne Frauen und Männer. Es mag manches in der Luft liegen, so ist erstaunlich, so um 1800, 1810, sowohl in Amerika wie in Ungarn, wie bei uns in Deutschland, wie in Holland, überall sind die neuen Erweckungsaufbrüche. Das lag wie in der Luft, aber Gott hat einzelne Personen benutzt. Man kann die Christentumsgeschichte anhand von Personen darstellen. Und wenn Ihnen einmal so ein Buch in die Hand fällt, jetzt hat war der Hans-Dieter Frauer ein schönes Buch herausgegeben über Gestalten des Pietismus in Württemberg. Genügt mal, wenn Sie da hineinsehen, die kurzen Lebensbilder, wie Gott durch einzelne Menschen gewirkt hat. Also die Geschichte der Christenheit, ein Bilderbuch dessen, dass Jesus alle Macht gegeben ist. Kleingedruckt habe ich geschrieben, so wie Jesus in seinen Erdentagen an einzelnen Menschen und durch einzelne Menschen gewirkt hat, so handelt er bis heute durch Einzelne. Achten Sie mal drauf. Hauptmann von Kapernaum, der Blinde am Stadttor von Jericho, die Frau von Tyrus und Sidon mit ihrer kranken Tochter, die Frau am Brunnen von Sichar, der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt ist. Lauter Einzelgeschichten, gut wird auch erzählt von der Bergpredigt und wie Jesus am Meer zu Tausenden gesprochen hat, aber Evangelium sagt, für Jesus sind Einzelne wichtig. Und so ist in der Kirchengeschichte, geht es nicht um große Bewegungen, sondern um einzelne Gestalten, was eine Christa von Viban hier für Gesamtdeutschland in Württemberg bedeutet hat. Einzelne Gestalten. Die Bedeutung von Einzelpersonen, ihre Wirksamkeit wird meist erst hinten nacherkannt. Die Zeitgenossen entdecken meist viel Eigenarten, Ecken und Kanten, aber auch da gilt, eure Arbeit nicht vergeblich im Herrn. Also normal ist so, wenn Sie sich selber ansehen, im Spiegel denken, was kann ich schon leisten? Und wenn es andere fragen würden, sagen, ach, die ist ein bisschen komisch, und wo die herkommt und die kann nicht richtig bringen. Wichtig ist, was Jesus draus macht, aus einem Leben. Vor 3 Wochen ist der Bruder Paul Stäbler, einst Prediger in der altpredigtischen Gemeinschaft in Reutlingen, beerdigt worden. Da hat bei der Nachfeier Karl-Heinz Schabel, Missionsinspektor der Gnadauer Brasilienmission, gesagt, der Paul Stäbler hat keine besonderen Gaben gehabt, er konnte nicht reden, er wurde nie bei einer Hofbacher-Konferenz oder bei einem Eidlinger Jugendtreffen als Redner aufgefordert. Er hat keine Artikel geschrieben, er konnte nicht recht schreiben, er hat keine großen Impulse gegeben, aber er war ein gesegneter Mann, dass hier eine lebendige Arbeitergemeinschaft entstanden ist im ganzen Bezirk. Über den wird vielleicht gar keine Biografie geschrieben, kein Büchlein, aber was Jesus bloß macht. Und deshalb ist mir immer so wichtig, dass wir in der Kirchengeschichte nicht bloß das ernst nehmen, was zufällig ein Professor oder eine Professorin im Kirchengeschichtsbuch schreibt, sondern dass wir auch den verborgenen Spuren der Segensträger Gottes nachgehen. Ein Bilderbuch dessen, was Jesus getan hat durch einzelne Menschen, Römisch 4, konsequenzlos. Die Geschichte der Christenheit ist also voll von Vorbildern. Nicht einfach, so habe ich dazu geschrieben, zum sklavischen Nachahmen gedacht, vielmehr als Anstoß, als Impuls. Jesus benutzt bis heute diese Vorbilder fast wie ein Bibelwort. Der Evangelist Wilhelm Busch hat einmal ein Buch geschrieben, die von Herzen dir nachwandeln, über Gestalten des rheinisch-westfälischen Pietismus. Und neben den vielen Andachtsbüchern, evangelistischen Büchern, Jesus und unser Schicksal, hat er immer gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsbuch.
aber das ist am wenigsten gekauft worden. Das haben die Leute einfach nicht gelesen. Wo er Lebensbilder gegeben hat, geboren in Mühlheim, Gerhard Reichstegen, hat gewirkt als Band. Und dann hat er gegen Ende seines Lebens ein Buch geschrieben, Plaudereien aus meinem Studierzimmer. Wo er erzählt hat von den Bildern, die er an die Wände seines Studierzimmers gehängt hat, der Gestalten, und wo diese Gestalten, die wichtig geworden sind, an einer Stelle seines Lebens, mit einem Lebenszug dieser Leute wichtig geworden ist. Das Buch war ein Renner. Weil plötzlich deutlich wurde, ich muss nicht den französischen reformierten Admiral de Coligny nachahmen. Ich werde leben wie Admiral. Ich kann kaum richtig schwimmen. Wahrscheinlich Admiral werden. Aber dass der Coligny an einer Stelle seines Lebens gesagt hat, jetzt möchte ich für meinen Glauben eintreten und meinen Herrn nicht verleugnen. Das ist dem Wilhelm Busch wichtig geworden im Gestapo-Gefängnis von Gelsenkirchen. Als sie erinnert hat an Gaspard de Coligny. Jesus, der Lebendige, benutzt manchmal bei den Vorbildern eine Sache. Mir ist nicht das Leben von Bonhoeffer, auch seine Theologie, da ist mir vieles fragwürdig, aber dass er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, als den Ruf hatte, Professor in Amerika zu werden, eine große Gemeinde in Amerika zu übernehmen, gewusst hat, nein, ich werde bei der bekennenden Kirche in Deutschland gebraucht. Und dann ist er nach Deutschland zurück, in den sicheren Tod. Ist mir an einer Stelle meines Lebens wichtig geworden, wo berufen war nach Hamburg, eine große Leitungsstelle. Nein, jetzt bleibst du da, hier in Württemberg. Nicht in den Tod hinein. Das ist nicht alles deckungsgleich, aber ein Impuls, den Gott oft durch ein Vorbild gibt, wo man sagt, oh ja, jetzt ist mir es da. Das ist wie ein Bibelwort, das plötzlich wach wird und wirkt. Und so sehen Sie in der Kirchengeschichte und in der Frömmigkeitsgeschichte das, was von den Frauen und Männern erzählt wird, als eine Gelegenheit an, Herr Jesus, jetzt zeig mir eine Stelle. Es wird ja oft erzählt von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Damit möchte ich schließen. Er habe sich in der Gemäldegalerie von Düsseldorf bekehrt bei dem Bild, unter dem stand, der gekreuzigte Jesus, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wenn man in den Tagebüchern von Zinzendorf, diesem Reichsgrafen, nachliest, dann war er auf seiner sogenannten Kavaliersreise. Man hat früher, um einfach die Welt kennenzulernen, besonders die adligen Leute, eine Kavaliersreise gemacht. Auch die württembergischen Theologen haben meist eine Auslandsreise gemacht, ein halbes Jahr. Und da kam er nach Düsseldorf und hat dieses Gemälde gesehen von einem zweitklassischen italienischen Künstler mit dieser Unterschrift, das tat ich für dich, was tust du für mich? Da schrieb ich am Abend in mein Tagebuch, sagt Zinzendorf, der Heiland wolle mich mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinziehen, auch dann, wenn mein Sinn nicht hinein will. Weil er sich nicht bekehrte, wollte schon vorher an Jesus gehören. Aber ihm ist plötzlich an dieser einen Stelle klar geworden, offenbar gehört das Leiden auch zum Weg Gottes. Und ich bin junger Edelmann, ich habe eigentlich immer gedacht, das Wichtigste sei, dass der Jesus mir alle Gebete erhört und dass mir es gut geht und dass ich gesund bleibe. Nein, ich bat den Heiland, er soll mich in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinziehen, selbst dann, wenn ich sage, nein, nein, lieber nicht, wenn mein Sinn nicht hineinkommt. Ich will mal ein Beispiel dafür, wie an einer Stelle der lebendige Jesus durch ein Gemälde, durch ein Vorbild, durch einen Mitmensch, der mir begegnet, durch einen Impuls wirken kann, dass ich etwas begreife, was für mich wichtig ist, was der Jesus mir sagt. Und das wünsche ich Ihnen von dem, was Sie an Kirchengeschichte mitkriegen, an Einblicken, dass das für Sie ein Anreiz wird, nicht bloß zu sehen, was Jesus in einer verworrenen Welt tut, sondern dass Sie auch darauf warten, wo Jesus für Sie Impulse gibt. Herr Jesus, darum bitten wir dich, dass du all das, was jetzt auf diese Mitglieder des Bibelschulkurses einstürmt, darauf hinwirkst, dass sie ganz persönlich von dir Impulse bekommen. Wir danken dir, dass du bis heute nicht die Zügel der Weltgeschichte und Christenheitsgeschichte aus der Hand gegeben hast. Leite auch uns. Amen. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit für Fragen. Jetzt höchste Zeit, dass Sie zurückfragen. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was meinten Sie damit? Volk erschlagen.
Bitte? Sie haben die Frage nicht akustisch verstanden.
Gelegenheit gegeben, dass Sie zurückfragen können, wenn ich zu viel jetzt auf Sie hineingegeben habe. Oder sollen wir es lassen?
Ihre Eindrücke vom Mutterfilm noch interessant.
Die haben gar nicht gesehen.
Haben Sie den Herrn Bussillon geschrieben, dass da eine Spur ist?
Er weiß es. Er weiß es, ja, ja. Der Ustinov, das ist eine extra Geschichte, da könnte man Abend dann erzählen. Er schreibt in seiner Biografie, dass er auf dem Schönblick bei Schwäbisch Gmünd getauft wurde, weil es sonst gar keinen anderen Ort gab, dass er aus orthodox und französisch reformierter Familie getauft werden konnte. Also es gibt eine große schwäbische Beziehung und sein Urgroßvater Metzler hat dann in Stuttgart in der Hohenheimer Straße gewohnt, ganz in der Nähe von Eichlinger Station. Sie wissen es.
Ja, von früher, von Mutter. Also Christoph von Friedberg Bulke. Ja, da dort in der Wohnheim.
Hohen Staubestraße. Wohnheimerstraße ist also bei Ihnen da bei der Dennigerstraße, bei der Ecke. Ja. Aber das Leben reicht nicht aus, um all das Hochinteressante, was in der Christentumsgeschichte drin ist, überhaupt das von Ferne kennenzulernen. Überall, wo man an einer Sache zieht, plötzlich geht einem die Welt auf. Ich schaffe gerade an einem Lebensbild von Johannes Hesse, dem Vater des Dichters Hermann Hesse, der die letzten 11 Jahre erblindet, die letzten 11 Jahre seines Lebens in Korntal gelebt. Ganz großer Missionspionier. Und es wird immer falsch dargestellt, als ob er ein böser Patriarch war, der sein armes Hermännle unterdrückt hat und ein enger Pietist, auch von wegen, war ein ritterlicher Mann, vornehm. In einem Lebensbilder heißt, seine einzige Not war, dass er kein Schwabe war. Er stammte aus dem Baltikum, aus Estland. Und er konnte nicht schimpfen und lospoltern. Deshalb hat der Hermann nachher gelitten, wenn sein Vater die edle Gestalt mit dem Christusantlitz, heißt mal bei Hermann Hesse, geschwiegen hat bei Tisch aus Sorge um seinen Sohn. Das war schlimmer, als wenn er Streiche gezogen hätte. Also, immer interessant, Sie merken, parteilich wird dargestellt, ob jetzt aus dem Blickwinkel eines Sohnes, der nicht recht mit seinen Impulsen zurechtkam, oder ob man den Vater in seiner ganzen Ritterlichkeit ganz neu entdeckt. Also, seien Sie gespannt auf, was Sie im Laufe des Lebens entdecken können in der Geschichte des Herrn Jesus mit Menschen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Singen wir eins oder Schluss? Essen wir. Ja.
Ich sage einfach Danke und sind froh, dass wir bei Ihnen Leiter lernen können. Das ist ja diesmal das erste Mal in unserer biblischen Zeit, dass eine ganze Reihe versprochen ist. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und wir haben auch ein kleines Zeichen des Dankes hier. Wir haben beim Einkaufen diesen durchsichtigen Ordner gesehen und das wollten wir als Danke weitergeben an Sie, weil Sie uns so vieles durchsichtig machen. Und da war noch ein Blatt mit einigen Dankgrüßen drauf. Wo ist denn das verschollen?
Das kommt nochmal. Vielen herzlichen Dank.
Ah ja, also, das wollen wir noch einigen.
Vielen Dank und einen guten Tag noch und einen schönen Festtag. Ich hoffe, dass ihr festlich aufhört.